1 Talk. Jetzt mit Uwe Berndt.
Guten Morgen. Heute werden wir viel über uns selbst erfahren. Wir bekommen einen Einblick in unser tiefstes Inneres, denn zu Gast ist heute einer der führenden Hirnforscher der Republik, Professor Manfred Spitzer. Herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Ärztlicher Direktor an der psychiatrischen Uniklinik in Ulm. Was hat Ihr Gehirn heute schon alles getan?
Oh, seit Mitternacht, wenn man heute ganz ernst nimmt, hat es geschlafen und geträumt und damit heftig gearbeitet und dann nach dem Aufstehen mein ganzes Wachleben begleitet oder ausgeführt, je nachdem, wie man das philosophisch sehen will, auf jeden Fall also eine ganze Menge.
Gönnen Sie Ihrem Gehirn auch mal einen freien Tag?
Ich gönne mir leider viel zu selten einen freien Tag. Mein Gehirn hat nie frei. Das ist ja die interessante Erkenntnis. Unser Hirn arbeitet immer.
Immer. Ja. Auch wenn wir nichts denken wollen, müssen wir was denken.
Auch wenn wir wirklich nichts denken, tut unser Gehirn was. Also wenn Sie Leute, die an nichts denken, untersuchen, meditieren oder sie in den Scanner legen und sagen, jetzt denken Sie bitte an nichts, dann finden Sie im Gehirn auch Aktivität. Und das ist ja auch das Spannende, sogar in einem ganz bestimmten Netzwerk, das man heute Standard-Ruhe-Netzwerk nennt und das man in den letzten 10 Jahren auch ganz genau untersucht hat.
Wobei können Sie am besten entspannen?
Das hört sich jetzt verrückt an, aber zum Beispiel beim Joggen, also bei jeglicher Art von Aktivität, gerade im Freien, beim Spielen mit meiner kleinen Tochter, aber auch, und das glaubt mir immer niemand, wenn ich zum Beispiel an einer Sache arbeite, so richtig heftig auf dem Sofa sitze, rundherum nur Papier und den Laptop auf dem Schoß und dann arbeite, kam neulich mein jüngster Sohn rein, der ist auch schon erwachsen und sagt, Papa, sag mal, wann chillst du eigentlich? Und da sage ich, jetzt gerade.
Wir reden in den kommenden 2 Stunden über viele spannende Dinge, zum Beispiel, wie wir besser lernen können. Und letztendlich geht es auch ums Glück, denn auch das muss ja irgendwo im Gehirn zu finden sein. Sein Studium hat er sich zum Teil als Alleinunterhalter auf der Bühne verdient und das merkt man Professor Spitzer auch heute noch an. Selbst in seinen Vorlesungen tritt er manchmal auf wie ein Entertainer. Der Mann ist ein Phänomen, da kommen völlig normale Leute und füllen ganze Stadthallen, fast schon wie bei einem Erweckungsprediger, um sich das anzuhören. Worum geht es bei diesen Vorträgen?
Nun, es geht tatsächlich um Wissenschaft, so wie sie in den wissenschaftlichen Journals drinsteht. Meine Folien sind oft direkt rauskopiert, ohne dass ich da irgendwas an Aufhübschungen vornehme. Aber es ist meine feste Überzeugung, die Wissenschaft selber ist so spannend. Und vielleicht, weil ich selbst das so spannend finde, deswegen kommt es wohl auch spannend rüber, dass die Leute mir sagen, ah, ich hätte noch viel länger zuhören können. Und da sitzen sie schon 2 Stunden mucksmäuschenstill in einer Stadthalle mit 1.000 oder 2.000 Leuten und hören mir zu, was ich ihnen als an neuen Dingen aus der Wissenschaft erzähle.
Zum Beispiel kürzlich in der Ballsporthalle in Frankfurt, auch ein Riesenladen. Worum ging es da?
Da ging es um Bewegung und Gehirn und der Vortrag hatte den Titel Geist in Bewegung. Man glaubt ja zunächst nicht, wenn man sozusagen die tumben Hooligans sieht und auch Großsportveranstaltungen, dass man da sofort an Geistiges denkt. Scheint nichts weiter oder entfernt zu liegen, aber in Wahrheit ist es so, dass unser Gehirn gerade in Bewegung, dass da sehr viel Geist steckt und die Bezüge sind wirklich vielfältig. Das ist nicht eine Sache, meinetwegen, dass wir endogene Opiate ausschütten beim Joggen oder sowas. Ja, das stimmt, aber es gibt noch viel mehr.
Also
und
schon
das ist das Spannende an der Sache.
Schon auch wissenschaftlich exakt alles und genau. Gibt es denn auch was zu lachen?
Naja, also es gibt immer wieder Lacher, wenn man es ein bisschen sozusagen auf die Spitze treibt. Also wenn ich zum Beispiel sage, dass Babys von Fall zu Fall laufen lernen, dann habe ich die Lacher auf meiner Seite. Aber ich meine damit was ganz Wichtiges, nämlich dass man an einzelnen Fällen eben nicht den Einzelfall lernt, sondern das, was dahinter steckt. Also das Baby, das sich eben nicht merkt, oh, gestern bin ich beim linken Stuhlbein auf die rechte Pobacke gefallen, sondern das Baby, das aus seinen vielen Plumpsern langsam, aber sicher lernt, wie man oben bleibt. Ja? Und wenn man das mal so formuliert, lachen alle, aber so bleibt es ja auch hängen.
Ja.
Und genau das weiß ich, dass es so hängen bleibt und deswegen mache ich es natürlich so.
Genau. In der Süddeutschen Zeitung stand mal ein Artikel mit der Überschrift, warum ein Psychiater, der eigentlich triviale Dinge sagt, tausende Menschen begeistert. Trifft Sie das, wenn Sie das so formulieren?
Ja und nein. Also die Überschrift war so ein bisschen so nach dem Motto, naja, der verhonepiepelt die Leute oder es ist so ein reiner Unterhaltungskünstler. Aber mir geht es wirklich nicht um Unterhaltung und ich glaube, das merken auch die Leute, die kommen. Die wollen was über sich wissen. Und weil sie merken, da gibt's viel zu wissen und die Gehirnforschung hat da vieles zu sagen. Deswegen kommen die ja. Die kommen nicht, um unterhalten zu werden. Sind aber dankbar, wenn es dann eben nicht langweilig ist, sondern wenn es spannend und interessant ist. Und das ist alles, was ich mache. Mehr nicht.
Vielleicht ist das ja auch so ein bisschen so eine typisch deutsche Einstellung nach dem Motto, ein Wissenschaftler ist nur dann seriös, wenn man ihn nicht versteht.
Ja, das ist leider so. Das ist wirklich typisch deutsch. Also Unverständlichkeit ist in Deutschland untrügliches Zeichen von Tiefsinn. Anderswo ist es ein Zeichen, dass jemand noch nichts verstanden hat, wenn das nur unverständlich da sagen kann. In den USA zum Beispiel ist das ganz normal, dass Nobelpreisträger verständliche Vorträge halten. Bei uns nicht.
In der Politikwissenschaft zum Beispiel sind manchmal die englischen Texte leichter als die deutschen.
Ja, es gibt viele deutsche Texte, die sich auf Englisch, also Kant zum Beispiel liest sich auch auf Englisch leichter als auf Deutsch, weil sie können gar nicht über 3 Seiten einen Satz bilden im Englischen, den müssen sie aufbrechen und im Deutschen geht das eben. Deswegen ist es wirklich so, dass sich vieles auf Englisch leichter liest als auf Deutsch.
Oder vielleicht ist bei solchen Überschriften auch so ein bisschen der Kollegenneid mit dabei, warum zieht der Spitzer so viele Leute an und mein Hörsaal ist leer?
Ja, manchmal habe ich schon die Vermutung, dass es so ist. Und ich habe auch Kollegen, die mich begrüßen. Guten Tag, Herr Spitzer. Sie verkaufen irgendwie viel mehr Bücher als ich. Und das ärgert mich. Also sowas kenne ich, ja.
Auch Professoren sind eitel, natürlich.
Ja, das ist halt leider so.
Professor Manfred Spitzer in HR1. Professor Dr. Manfred Spitzer ist unser Gast. Er hat nicht nur Medizin und Psychologie studiert, sondern auch Philosophie. Warum Philosophie?
Naja, hinterher kann ich sagen, weil das ein ganz spannendes Fach ist und weil ich da im Grunde genommen am meisten gelernt habe für meine weitere, wie sagt man, Karriere. Ich könnte aber auch einfach sagen, fürs Leben. Vornweg, also wie kam es dazu? Es ist ganz einfach. Ich bin nach Freiburg gekommen, wunderbare Stadt und auch eine wunderbare Uni. Und habe da überall mich reingesetzt, weil ich dachte, da musst du mal gucken, was an der Uni so alles läuft. Und ich komme ja aus Lengfeld, einem kleinen Nest im Odenwald. Und wenn man da in eine Unistadt kommt und noch nie, also wirklich, sag mal, so die Welt gesehen hat, dann war das schon eine richtige umwerfende Erfahrung für mich. Damals konnte man das machen, man konnte überall hingehen und reinlaufen und ja, und dann sitze ich eben bei den Philosophen und verstehe kein Wort, obwohl der Deutsch redet, ja. Und habe ich gedacht, das kann ja nur an dir liegen, an dem kann es nicht liegen. Der ist immerhin Professor und wird dafür bezahlt, dass er ganz interessante Sachen erzählt. Und da dachte ich, das ist so faszinierend, bleib's mal sitzen.
Und letztlich fügt sich das alles ganz gut im Rückblick, denn irgendwo ist Hirnforschung ja auch eine philosophische Frage, oder?
Nicht nur irgendwo, also wir beschäftigen uns natürlich mit dem, was die Leute schon immer umgetrieben hat. Ja, was ist Freiheit, was ist Wille, was ist Denken, was ist Wahrnehmung? Das sind die alten großen Fragen und ich sage nicht, die hat die Hirnforschung jetzt alle gelöst, das wäre Unfug. Aber wenn man schon mal über die Fragen viel nachgedacht hat und macht dann empirische Forschung dazu, dann schadet das natürlich überhaupt nicht.
Also wenn ich Sie jetzt frage, was ist Glück? Dann geben Sie eine Antwort als Psychologe und eine als Philosoph? Oder passt das zusammen?
Das passt natürlich zusammen. Es ist nicht so, dass ich, also ich bin niemand, der die Dinge unverbunden im Kopf hat. Also ich versuche durchaus, diese vielen Dinge gemeinsam auf den Punkt zu bringen, weil sonst wäre man ja irgendwie, ja, ich will nicht sagen schizophren, weil das ist ein blödes Wort, das passt auch nicht, aber man hätte sozusagen irgendwelche ja unverbundenen Dinge im Kopf und das wäre einfach intellektuell unredlich. Mhm. Und das kann ich nicht.
Sie sagen als Hirnforscher, Glück ist eher so ein Nebenprodukt im Gehirn.
Ja, als Hirnforscher, weil man da eben seit wenigen Jahren die Erkenntnis hat, dass dieses positive Gefühl, dieser Bereich, der uns dieses Gefühl erleben lässt, der hat noch eine ganz andere Funktion. Nämlich der hat die Funktion, dass wir ganz schnell lernen. Eine Glücksempfindung macht, dass wir rasch lernen. Und wenn man sehr lange sich damit beschäftigt, zum Beispiel eine Angstempfindung hat auch zur Folge, dass wir rasch lernen, dann wird irgendwann mal klar, unser Gehirn ist so gebaut, dass wenn wir starke Emotionen empfinden, dann die jeweilige Situation als Einzelne im Gedächtnis hängen bleibt. Ich habe ja vorhin das Baby gebracht mit dem Laufen, denn normalerweise lernt unser Gehirn keine Einzelheiten. Ja? Wir gehen durch die Welt und speichern die Regeln hinter den Einzelheiten ab. Aber manchmal sind ja einzelne Ereignisse wirklich wichtig, wenn wir ja, früher mal einen Baum getroffen haben, der besonders gute Früchte hatte. Schön, wenn man im nächsten Jahr noch weiß, wo der stand. Ja? Also dann ist nicht nur wichtig, auf Bäumen wachsen Früchte, sondern an dem Baum wuchsen die besten. Ja?
Und weil ich mich gefreut dafür, habe über den Geschmack, habe ich mir das gemerkt.
Exakt, genau. Aha. Dafür haben wir Emotionen. Ja.
Kann man Glück messen im Gehirn?
Ja.
Kann also Hirnforschung glücklich machen? Oder können Sie nur erklären, warum ich nicht glücklich bin?
Das ist nochmal eine ganz andere Frage. Also wenn man etwas macht, was einem Spaß macht und was einen interessiert und man kriegt auch noch spannende Sachen raus, dann ist das wie mit aller Erkenntnis. Erkenntnis macht Menschen glücklich.
So also sind Sie macht Hirnforschung glücklich.
Ja, na klar. Ja, ich finde das unglaublich interessant. Ich würde es ja auch sonst nicht machen.
Und Sie können andere damit glücklich machen, wenn die gleichen Aha-Erlebnisse haben.
Ja, so scheint es zu sein.
Wie steht es um die Seele?
Oh, das werde ich oft gefragt. Und ich meine, ich bin ja Seelendoktor, Psychiater. Und Seele ist für mich, wenn man so will, ein Wort, das vieles zusammenfasst, für das wir heute sehr differenzierte Gedanken haben. Also wenn ich sage, meine Seele, die macht, dass ich frei bin, die macht, dass ich mich konzentrieren kann. Und da würde ich heute sagen, ich durchlaufe Entscheidungsprozesse, ich habe Aufmerksamkeitsfunktionen. Also wir haben heute ein so detailliertes Bild. Das ist so, wenn Sie einen Biologen fragen, was ist denn, was glauben Sie ans Leben? Ja, und dann wird der sagen, wovon reden Sie?
Ja.
Die Frage, was ist Leben, stellt heute kein Biologe mehr, sondern es wird nur noch über Metabolismus und Genetik und über alles Mögliche geredet, aber nicht über, was Leben ist. Und ich glaube, das ist bei uns genauso. Wir reden nicht über die Seele, wir reden auch nicht über das Bewusstsein. Wir reden über einzelne Prozesse und über die können wir ziemlich viel sagen.
Und da werden wir noch einiges darüber erfahren. Professor Manfred Spitzer in HR1. Stop me on the corner, swear you hit me like a vision. I wasn't expecting, but who am I to tell fate where it's supposed to be? Mit Uwe Berndt und dem Neurowissenschaftler Manfred Spitzer. Sein neues Buch heißt Nichts tun, Flirten, Küssen. Was davon machen Sie am liebsten?
Dumme Frage. Aha. Nichts tun, natürlich.
Okay, das ist ein sehr geschickt gewählter Titel. Wir wollen keine falschen Erwartungen wecken. Also das Buch ist keine Flirtschule. Worum geht's?
Es geht tatsächlich, wie es im Untertitel heißt, um die Leistungen des Gehirns. Und das ist ein bisschen provokativ formuliert. Natürlich, beim Nichtstun haben wir schon vorhin angesprochen, tut das Gehirn sehr viel. Und es gibt tatsächlich eben auch wissenschaftliche Untersuchungen zum Flirten und sogar zum Küssen. Und ich bin darüber ein bisschen gestolpert, wie ich über vieles stolpere und habe das mal zusammengeschrieben, was man da weiß. Und das sind eben, im Grunde sind es 3 Kapitel aus einem Buch mit 21 Kapiteln und diese 3 heißen halt so.
Küssen und Flirten setze ich mal als bekannt voraus. Was ist so spannend am Nichtstun?
Dass wir nichts tun und unser Gehirn dabei sehr viel tut. Letztlich dafür sorgt, dass sich Gelerntes verfestigt, dafür sorgt, dass neue Verknüpfungen entstehen und. Und all das tut unser Gehirn beim Nichtstun.
Wenn wir nichts tun, tut das Gehirn was.
Ja, so ist es.
Aha, ich dachte immer, ich bin das Gehirn, aber egal.
Sie sind auch das Gehirn, natürlich. Wenn Sie eine Entscheidung fällen, fällt Ihr Gehirn diese Entscheidung. Sie sind Ihr Gehirn, aber Ihr Gehirn macht eine Menge, von dem kriegen Sie nichts mit.
Also Sie beschreiben da viele aktuelle Studien, es gibt viele englische Zitate und viele, viele Zahlen. Da merkt man erst, dass Psychologie zum Großteil auch Statistik ist.
Ja, weil in der Psychologie so viel behauptet wird und so viel behauptet wurde, was dann auch Blödsinn war. Deswegen ist es besonders wichtig, dass man als Psychologe ein sehr, ich sag mal, scharfes methodisches Rüstzeug erwirbt, um in diesem vermeintlich wolkigen Seinsbereich sich doch mit scharfen Gedanken ganz klar zu orientieren. Und genau deswegen lernt der Psychologe so viel Statistik.
Nichts tun, flirten, küssen und andere Leistungen des Gehirns. 3 handsignierte Exemplare verschenken wir in der nächsten Stunde, wenn Sie eine kleine Quizfrage beantworten können. Jetzt aber erstmal ein kleiner Gefallen für Sie, Herr Spitzer, nämlich der erste Musikwunsch. Und Sie haben sich gewünscht Lionel Richie.
Ja, als ich mit 20 in Amerika war, habe ich mal zuhören dürfen, als die gerade aufgebaut und geübt haben im New Orleans Superdome. Das ist ja eine riesengroße Halle und die hatten Lautsprecher, das habe ich auch noch nie damals gesehen gehabt, als ich war ja, bin immer noch Musiker, so Tingeltangel-mäßig und die Lautsprecher waren so groß wie ein Haus, also wie ein Einfamilienhaus, links und rechts von der Bühne. Und der Gitarrist stand so auf der Bühne und zupfte so ein bisschen rum und die ganze Halle waberte und bebte und ich war völlig hin und weg. Also nur, weil ich gerade zufällig eine Führung gemacht hatte durch diesen Superdome und da unten irgendwie die Commodores waren und ja, das war schon sehr beeindruckend.
Easy für Manfred Spitzer. Sounds funny, but I just can't stand the pain.
I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big stone and I bought one.
Professor Manfred Spitzer lehrt in Ulm, aber er hat hessische Wurzeln, geboren und aufgewachsen in Darmstadt. Sind Sie gelegentlich nochmal da?
Ja, geboren in Darmstadt und aufgewachsen in Lengfeld. Otzberg heißt es jetzt. Ja, da bin ich gelegentlich. Meine Mutter wohnt noch da, meine Schwester wohnt noch da. Eine andere Schwester wohnt in Groß-Umstadt, direkt in der Nähe. Also da bin ich schon immer wieder mal, ja klar.
Sie sind aufgewachsen mit 4 Geschwistern, stelle ich mir sehr lebhaft vor.
War es auch,
klar. Mussten Sie sich durchboxen dann?
Nein.
Der, wie viel Älteste sind Sie?
Ich bin der Mittlere.
Der Mittlere.
Ja, ja, also das heißt dann auch Sandwich-Kind und also genau. Was das alles. Ich halte von diesen ganzen Theorien nicht viel. Es war sicherlich bunt und turbulent, aber es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Im Nachhinein, muss ich sagen, haben wir uns auch nicht viel gestritten. Wir haben oft irgendwas zusammen gemacht und habe zum Beispiel zusammen musiziert. Als ich 8 war, hat meine Schwester und mein großer Bruder, meine große Schwester, die haben Gitarre gespielt und ich Schlagzeug auf Waschmitteltrommeln, wo ich mir Einmachzellophan drüber gespannt hatte. Ja. Das Problem ist, das ging immer kaputt, wenn man zu fest draufschlug. Also ich konnte nur leise spielen. So habe ich halt mit 8 Schlagzeug gespielt und irgendwann mit 10 habe ich mir eins gekauft und dann bei den Dorffesten immer hinterm Zelt gestanden und dem Schlagzeuger zugeguckt und bin nach Hause gelaufen, habe es nachgemacht und so habe ich Schlagzeug spielen gelernt.
Mhm. So schlecht war Ihre Kindheit offenbar nicht, denn Sie selbst haben heute auch 5 Kinder.
So ist es, ja. Ich habe aus erster Ehe 5 Kinder und ich habe in zweiter Beziehung sogar noch ein kleines 3-jähriges Kind. Also ich habe 6 Kinder mittlerweile.
Geht es bei Ihnen ähnlich lebhaft zu wie damals in Ihrem eigenen Elternhaus?
Es ging mit den 5 sogar noch ein bisschen lebhafter zu, glaube ich, weil das war ein heftigerer Bauken. Ich glaube, mehr als wir damals. Und jetzt mit der einen Kleinen, die ist auch sehr, sehr lebhaft und na, das macht natürlich riesen Spaß.
Wie oft sehen Sie Ihre Kinder überhaupt? Sie sind doch so viel beschäftigt.
Die Erwachsenen sind nun selber beschäftigt. Im Moment studieren alle 5. Was natürlich ganz toll ist, das mitzuerleben, was die so alles machen und was die dann auch für Kommentare abgeben und sowas. Also ich finde das klasse, wenn man 5 Kinder hat, die studieren. Naja, und die Kleine, die sehe ich leider nicht jeden Tag, sondern vor allem am Wochenende. Und das ist natürlich schade, aber so ist es eben.
Um die Erziehung kümmert sich dann die Frau?
Ja.
So ist das.
Ja, so war es bei den 5 auch, weil da musste Papa ja Nachtdienste machen und das Übliche machen, wenn man in der Medizin dann anfängt weiterzumachen. Und an der Uni noch ist, da wird ja auch nur am Wochenende, nachts und im Urlaub geforscht, weil dafür natürlich nie Zeit ist, in der Medizin vor allem. Und das war schon heftig. Und als meine Älteste mal kam, hallo Onkel Papa, dann war das auch also schon ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass ich es jetzt mit der Abwesenheit doch übertrieben habe.
Also mit 8 Jahren angefangen, Schlagzeug zu spielen. Sie betonen ja auch immer wieder, dass Musizieren sehr gut ist fürs Gehirn. Wird bei Ihnen dann zu Hause auch musiziert?
Ja, die haben Gott sei Dank alle irgendwie musikalische Ader, wie man so sagt. Die Älteste und die Jüngste, bei den beiden weiß ich es ganz genau, haben mit 15 Monaten gesungen. Also wirklich erkennbar hatten die ein Repertoire von Liedern und haben auch sich damit artikuliert. Die Älteste sitzt auf dem Fahrradrücksitz und wir fahren an einem Birnbaum vorbei und sie kennt die Birnen von einem Kinderbuch und fängt an zu singen, spannen lange Hanseln, Nudel, die Gedirn, schütteln wir die Birnen und so weiter. Sie konnte noch nicht reden, aber sie konnte sagen, dass sie Birnen sieht, indem sie das Lied singt.
Ach. Ja. Viele Eltern nehmen sich vor, ich möchte, dass mein Kind auch musikalische Erziehung bekommt und genau an dem Punkt scheitern ganz viele Leute. Die kaufen dann das Klavier und nach einem halben Jahr steht es rum und es passiert eben nichts mehr. Haben Sie solche Probleme nicht gehabt?
Nee, einfach deswegen, weil die Kinder gesehen haben, was für ein Heidenspaß das ist und ich habe auch nie versucht, sie zu irgendwas zu drängen, sondern wenn die kamen, Papa, was machst denn du da? Wie geht denn das? Darf ich auch mal? Ja, und dann, ja klar, komm, ich zeig dir, wie es geht. Ich weiß, meine Älteste sagte mal, Papa, wie geht eigentlich Gitarre spielen? Ich sage, komm, ich zeig's dir schnell. Und dann habe ich ein bisschen was gezeigt. Und dann hat sich zurückgezogen, rumprobiert. Und ein paar Wochen später spielte sie einfach mit. Also wenn Kinder das wollen, dann geht das auch. Wenn die Eltern selber singen, wenn sie selber spielen und mitmachen, dann wollen die Kinder das auch. Kinder werden wie die Eltern. Das ist schrecklich, diese Verantwortung, die man damit hat. Aber das müssen Eltern einfach wissen. Wenn die Eltern, das ist nachgewiesen, vorm Fernseher sitzen, sitzen die Kinder auch vorm Fernseher. Und wenn die Eltern was anderes machen, machen das die Kinder auch.
Und wenn der Sohn, die Tochter keine Lust hat, Klavier zu üben,
dann sollen die nicht Klavier spielen.
Dann sollen sie es nicht.
Nein, dann sollen sie es nicht. Da wird immer behauptet, die Kinder enden dann alle vor der PlayStation. Das stimmt überhaupt nicht. Es gibt schöne Studien, die zeigen, die sind viel lieber draußen Fußball spielen. Aber wenn sie eben nicht können oder wenn man ihnen einredet, sie müssten was anderes machen oder wenn ja alle anderen auch nur irgendwelchen Unfug treiben, dann hat man es natürlich schwerer. Ich glaube, wenn wir nur für die Kinder die richtigen Dinge bereitstellen, also bei mir zu Hause standen immer unendlich viele Musikinstrumente rum. Ja, dann oh, was ist denn das für ein Ding? Da darf ich auch mal reinblasen. Also das passiert von alleine.
Mhm. Professor Manfred Spitzer in HR1. Psychiater sind auch nur Menschen, auch die haben manchmal ihren Spaß. Das kann unser Überraschungsgast für Manfred Spitzer mit Sicherheit bestätigen. Schönen guten Tag, Herr Überraschungsgast.
Ja, hallo. Hallo Manfred.
Hallo.
Ich wollte diesmal einen etwas unkonventionellen Weg wählen, um unseren Übungstermin für morgen zu bestätigen.
Ah. Wolf, das ist ja heiß.
Wolf Bertram am Telefon, Psychotherapeut, Autor und Verleger. Und Sie haben die Verbindung, vor allem die Musik.
Genau.
Was üben Sie denn zusammen?
Ach, viele Jazzstücke, aber
auch Popstücke.
Vom Jazz angefangen, also von Bei mir bist du schön bis zum Bossa Nova. Bis hin zu Italo-Rock, alles, was einfach Spaß macht. Und das hat Manfred Spitzer ja eben schon gesagt, Musik machen muss Spaß machen.
Sie treten nicht nur in Ihrem heimatlichen Partykeller auf, sondern haben auch gelegentlich mal richtige Auftritte vor Publikum.
Ja, das muss ja sein. Unser dritter Mann ist ein begnadeter Keyboarder, das ist auch ein Mediziner. Wir haben unheimlich viel Spaß dabei. Allerdings macht uns das manchmal auch so viel Spaß zu reden. Und dann, Manfred Spitzer kocht ja so gut. Wenn Aha. wir üben, dann hat er immer irgendetwas Schönes. Manfred, koch bitte morgen nicht so was ausgiebig Schönes, dann kommen wir wieder nicht zum Üben.
Ja, ich gebe mir Mühe.
Okay. Und wer von Ihnen dreien ist dann so die Rampensau?
Der Wolf.
Naja.
Ja, also doch.
Unterschiedlich.
Ich genieße es sehr. Ich bin es in allen Bands gewesen, bis auf unsere Band, Wolf. Und das habe ich dir noch nie gesagt, aber ich genieße es unglaublich, dass ich das nicht bin, sondern dass du das bist.
Aha, da haben wir was geklärt. Ich meine, es ist ja auch ein bisschen schwieriger. Der Schlagzeuger sitzt ja in der Regel nicht vorne, sondern versteckt sich hinter seinen Trommeln.
Ja, ja.
Genau. Das ist ja dann noch schwierig, wenn der dann der Frontmann sein soll.
War ich aber immer. Aber das ist wirklich ganz schön. Das ist sowas von entspannt, dass ich es nicht bin. Und ich bin da sehr dankbar.
Was würden Sie noch über Herrn Spitzer verraten wollen? Was ist typisch für ihn?
Wolf, aber jetzt nicht die schlimmen Sachen.
Nee, doch, nee. Davon fangen wir an.
Da reden wir morgen dann drüber. Also typisch für ihn ist sein, wenn ich das mal so sagen soll, sein messerscharfer Geist. Das macht wahnsinnig viel Spaß, mit ihm zu reden. Das merken Sie ja auch, wie er selber in dem Interview. Ihm fällt immer irgendetwas ein und auch wenn man quere Gedanken hat und irgendwas sagt, Mensch, das könnte doch so und so sein, dann fällt ihm irgendeine Studie dazu ein, irgendetwas, was er mal gelesen hat in Science, Nature oder in irgendeinem dieser wissenschaftlichen Blätter. Und so sind wir ja auch auf die Idee gekommen, da unser gemeinsames Buch zu machen, Braintertainment.
Genau.
Das heißt also, das Gehirn soll unterhaltsam dargestellt werden. Das ist das, was mich an Manfred Spitzer, wenn Sie wollen, erzähle ich Ihnen kurz, wie ich ihn kennengelernt habe. Das war nämlich genau die Situation. Ich war bei einem Kongress in Baden-Baden zum Thema Psychiatrie, Schizophrenie und suchte einen neuen Schriftleiter für unsere Zeitschrift Nervenheilkunde. Und dann hörte ich diesen Vortrag von Manfred Spitzer über das Gehirn, das limbische System, den Mandelkern und den Phineas Gage mit seiner Hirnverletzung und den Ergebnissen, die diese Hirnverletzung hatte. Und das fand ich so brillant und so mitreißend und auch gleichzeitig so unterhaltsam, dass ich dachte, der ist es. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und dann hat er gesagt, ja, das könnte ich mir schon vorstellen. Du kamst damals aus Harvard, Manfred, ne? Glaube ich.
Ja.
Warst noch nicht so lange wieder in Deutschland. Das finde ich auch gut, wenn ich hier in Deutschland so ein Forum habe mit meiner Zeitschrift. Aber Herr Bertram, wie ist es denn? Also wenn ich die Schriftleitung mache, darf ich denn da auch selber was schreiben? Herr Spitzer, so viel Sie wollen. Und das hat er sehr, sehr wörtlich genommen.
Ja, und jetzt schreibe ich im 14. Jahr alle 2 Wochen irgendeine Story und habe es letztlich dem Wulff zu verdanken, dass mir diese Stories alle im Gedächtnis bleiben. Denn wenn man sie aufgeschrieben hat, vergisst man sie nicht mehr so schnell. Das ist ganz einfach.
Was haben Sie denn noch so für Themen außer das Hören und die Musik?
Über Gott und die Welt, aber im wahrsten Sinne des Wortes.
Na, flirten und küssen natürlich auch, wenn 3 Männer zusammensitzen, also ist doch klar.
Ja, logisch.
Wunderbar. Herzlichen Dank, Wulff Bertram, dass Sie mitgemacht haben. Und ich bin mal gespannt, was Ihre Probe dann morgen geben wird.
Okay.
Wer bestimmt denn eigentlich, was geprobt wird? Ist das dann immer so?
Wir zu dritt. Wir überlegen uns das. Ja.
3 Psychiater streiten sich offenbar.
Nö.
Herzlichen Dank,
Wulff Bertram. Schönes Gespräch und bis morgen, Manfred.
Danke, Wulff.
Gleich kommen hier die HR1 Nachrichten und dann plaudern wir weiter mit Manfred Spitzer.
Like the pine trees lining the winding road. I've got a name. I've got a name.
HR1 Talk. Jetzt mit Uwe Bernd.
Hirnforscher Professor Manfred Spitzer ist heute unser Gast. Er kann uns erklären, wie unsere kleinen grauen Zellen funktionieren. Wie peinlich war das eigentlich für den Leiter einer psychiatrischen Klinik, als er den eigenen Sohn mal nach dem Komasaufen aus dem Krankenhaus abholen musste?
Ja, das war schon heftig. In Ulm gab es so die Tradition, dass man an dem Tag irgendwie, hatte das mit Karneval zu tun, dass man dann durch die Gegend zieht und trinkt. Und er hat es dann natürlich übertrieben, wie das halt vielen passiert. Und dann musste ich ihn tatsächlich von der Kinderintensivstation, erst habe ich ihn besucht und da hat er mich gar nicht erkannt und am nächsten Tag habe ich ihn dann abgeholt und musste unterschreiben, dass ich mich als Vater besser um die Erziehung meines Sohnes kümmern werde.
Und die Kollegen wussten doch wahrscheinlich, wer
natürlich
sie sind.
Natürlich wussten die Kollegen, dass ich aus der Nachbarschaft bin und der Chef der Psychiatrie und ich habe das auch gesagt, aber ja, das war mir schon sehr peinlich, muss ich ganz klar sagen. Aber es ist einmal passiert und es ist dann auch nicht mehr passiert. Es kommt halt vor. Und ich meine, man war ja selbst mal jung. Also man hat auch mal viel zu viel getrunken. Ich glaube, 2 oder 3 Mal ist mir das passiert und seither passiert es mir eben nicht mehr, weil man dann eben ja leider mit Alkohol umzugehen gelernt hat. Und das muss jeder Bub auch mal lernen. Und manchmal lernt das eben auf diese Weise. Dass es heute dann in der Intensivstation manchmal endet, das ist natürlich nochmal was Besonderes.
Ja. Ihr Sohn hat es aber heil überstanden.
Der studiert Mathematik und ist bald fertig und das kann man wohl sagen. Ja.
Haben Sie ihn damals bestraft?
Nein. Ich glaube, das war Strafe genug und Peinlichkeit genug. Da muss man nicht bestrafen. Also das ist, pass mal auf, das war nicht so gut. Ja, weiß ich schon und das reicht doch. Also
und was haben Sie aus der Geschichte gelernt?
Ja, dass man noch ein bisschen mehr dahinterher ist.
Wir werden noch viele spannende Dinge besprechen in dieser Stunde. Zum Beispiel, dass Männer mehr Gehirnzellen haben als Frauen, wissenschaftlich bewiesen. Professor Manfred Spitzer hat sein eigenes Gehirn schon oft zu Höchstleistungen getrieben. Er hat in seinem Leben eine Diplomarbeit geschrieben, 2 Doktorarbeiten, eine Habilitation. Nur eines fehlt noch in seiner Sammlung. Das ist der HR1-Fragebogen. Der kommt jetzt. Mein schönstes Privileg als Hirnforscher ist,
neugierig sein zu dürfen über mich selber.
Ein 1/2 Pfund Butter kostet ungefähr?
Es gibt manchmal unter 1 Euro, aber ich nehme immer die bisschen bessere für 1,30.
Er kennt sich aus. Stolz bin ich darauf.
Auf die 3 Studiengänge das und die 6 Kinder, das gibt's nicht so viel.
Und von meinen Kindern habe ich gelernt?
Oh, so unendlich viel, das kann ich gar nicht sagen.
Mein Lieblingsessen?
Wenn meine Mutter Rouladen kocht.
Ich hasse es, wenn
Leute arrogant sind.
Glück bedeutet für mich?
Ja, Familie.
Das Dumme an der Demokratie ist?
Dass es nur die 2. beste Regierungsform ist, aber die beste haben wir halt nicht.
Bereut habe ich.
Oh, auch ziemlich viel, aber das würde jetzt ein bisschen zu privat werden.
Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit
Albert Einstein, wenn das möglich wäre.
Oh, Sie fangen ganz oben an, ne? Ja, merke ich schon. Peinlich war mir zuletzt.
Zuletzt?
Mhm.
Zuletzt war mir peinlich. Ja, ich bin zu schnell gefahren und wurde rausgewunken und man hatte mir mit der Laserpistole nachgewiesen, dass ich viel zu schnell war, nachts um 12:30. Und das war mir schon peinlich. Ich habe mich auch drüber geärgert, vor allem natürlich über mich.
Der Glaube?
Oh, das ist auch ganz, ganz, ganz schwierig. Ich glaube, uns alle treibt was um. Und ja, was kann man Glaube nennen? Und es treibt uns um, obwohl es vielleicht irrational ist, dass man sich so heftig damit beschäftigt. Aber es treibt uns trotzdem um. Und ja, da treibt mich vieles um.
Sind religiöse Menschen glücklicher als nicht religiöse?
Das ist leicht, da gibt es nämlich Wissenschaft zu. Die Antwort heißt eindeutig ja.
PlayStation?
Ja, dazu gibt es auch Wissenschaft, dass man sie eher vermeiden sollte.
Man hat fast das Gefühl, sie verteufeln diese Spielekonsolen.
Naja, so Spielekonsolen, die ja wirklich entwickelt wurden, dass Kinder viel Zeit damit verbringen und damit Zeit totschlagen. Denn man hat ja nichts davon, wenn man all die Tricks kann, die man auf der PlayStation kann. In der wirklichen Welt hat man da gar nichts davon. Da muss ich schon sagen, also das ist eigentlich ziemlich übel. Nicht umsonst lässt der Herr, der Nintendo erfunden hat, seine Kinder nicht mit Nintendo spielen. Und
ehrlich?
Er wird schon wissen.
Ja. Ach, das wusste ich gar nicht. Aber man kann ja nicht nur Ballerspiele damit machen. Es gibt auch Vokabeltrainer und Mathe-Spiele und Ähnliches.
Ja. Ich kenne eine Mutter, die kam mal nach einem Vortrag auf mich zu und sagte, Herr Spitzer, mein Sohn war in Französisch auf 5 und ich habe ihm eine Konsole gekauft und da hat er seinen Französisch-Vokabeltrainer und jetzt ist er auf 2 und er macht sonst nichts damit. Da habe ich gesagt, ja wunderbar, dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden. Aber ich habe noch danach gesagt, ich kenne aber auch außer Ihrem Fall keinen einzigen, wo es so war. Ich meine, wenn die Kinder Zugang zu diesen Dingen haben, dann nachgewiesenermaßen ist dann auch bald Verbotenes auf den Dingern drauf und damit wird wieder die Zeit vertan.
Und jetzt kommt wieder ein kleiner Musikwunsch für Sie. Jetzt haben Sie sich gewünscht, It Never Rains in California von Albert Hammond.
In Southern California.
Oh, natürlich.
Und das kann ich vielleicht noch ganz kurz sagen, das ist ein Stückchen, das in meiner allerersten Band, nach der Geschwisterband, mit Kollegen, waren wir so 12, 14, war das unser erstes Lied, das wir zusammen gespielt haben. Und deswegen ja, erinnere ich mich das heute dran und das ist ein schönes Lied.
Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true, sure rang true. Seems it never rains in Southern California.
Lassen Sie uns über Frauen und Männer reden. Fakt ist, dass Männer 4 Milliarden mehr Gehirnzellen haben als Frauen. Professor Manfred Spitzer sagt, trotzdem denken Frauen genauso gut wie Männer. Wie kommt das denn?
Nun, erstens mal sind es über 100 Milliarden insgesamt, sodass die 4 Milliarden, das sind also ein paar Prozent. Das ist das eine. Das andere ist, dass nachgewiesenermaßen auf die Effizienz ankommt. Und die Effizienz kann also auch unterschiedlich sein. Ja, und drittens kann man ja entsprechende Tests machen und eben finden, dass Frauen und Männer gleich intelligent sind. Dann kann man noch hinzufügen, dass sehr viele Zellen kaputt gehen können und sie merken überhaupt nichts an der Performance der neuronalen Netzwerke für bestimmte Strukturen. Also es kommt nicht auf die Zahl an, sondern es kommt darauf an, was die machen und was sie gelernt haben.
Denken Frauen anders als Männer?
Ein bisschen schon. Ich will es mal versuchen, ganz knapp zu sagen. Im Mutterleib schon badet das männliche Gehirn ab etwa 5 bis 7 Wochen unter anderem in Testosteron, das in den kleinen Hoden schon angefangen wird zu machen. Und unter dem Einfluss von diesem Testosteron wird das männliche Gehirn ein bisschen anders verdrahtet als das weibliche, nämlich die Unterschiede links und rechts werden ein bisschen stärker und das führt eben zur Vermännlichung des Gehirns, nicht das Y-Chromosom, sondern dieses Testosteron aus den Hoden. Und deswegen sind Männerhirne ein bisschen anders als Frauenhirne und das ist einfach so.
Was macht der Mann mit den Gehirnzellen, die die Frau nicht hat? Fußball gucken.
Ich glaube, das ist eine Frage, die ist bis heute von der Wissenschaft nicht beantwortet.
Oder er braucht sie, um die Frau zu verstehen.
oder das, aber dafür sind es definitiv zu wenig.
Alterserfahrung sagt, Frauen denken mehr um die Ecke als Männer, sagen zumindest die Männer. Als du das und das gesagt hast, habe ich gedacht, du antwortest das und das, weil ich vorher das und das gesagt habe und man kommt gar nicht mehr mit.
Das zeigt genau, worum es geht. Frauen sind sprachlich besser.
Ach so.
Männer können diese ganz komplizierten sprachlichen Winkelzüge nicht unbedingt so schnell nachvollziehen und sind auch sprachlich einfach nicht so clever. Das hatte den Grund, nochmal, dass bei den Männern die Sprache vor allem im linken Gehirn sitzt, weil die eben mehr lateralisiert sind. Also ist links was und rechts was anderes. Und bei den Frauen ist eher links und rechts dasselbe. Deswegen sprechen die mit der linken und mit der rechten Gehirnhälfte.
Ach so.
Ein schönes Beispiel, was man auch klinisch gut kennt. Wenn der Mann links einen Schlaganfall kriegt, dann redet er nicht mehr. Da hat er eine Aphasie, weil eben die Sprache links sitzt. Und wenn eine Frau links einen Schlaganfall kriegt, dann plappert sie rechts weiter. Deswegen gibt es also aphasische Zustände bei Frauen viel seltener als bei Männern.
Ach, interessant.
Ja, ist so.
Der Volksmund sagt auch, Frauen sind multitaskingfähig, also dass man sich auf verschiedene Dinge gleichzeitig konzentrieren kann und Männer nicht so.
Da hat man immer so die Mutter mit dem Baby auf dem Arm, die den Kochlöffel schwingt und dann gleichzeitig noch eine Konversation führt oder den Telefonhörer sozusagen am Schulter geklemmt hat. Und das können, glaube ich, Frauen auch wirklich gut und Männer eher nicht so gut. Heute wird ja beim Multitasking oft über mediales Multitasking gesprochen. Das, glaube ich, können Frauen genauso schlecht wie Männer. Also eine Frau kann auch nicht zwei Konversationen gleichzeitig führen oder denen folgen. Und ein Mann kann das eben auch nicht. Und da sind wir wieder ähnlich.
Aber dieses Multitasking wird ja heutzutage immer wichtiger, habe ich das Gefühl.
Das wird nur so gesagt.
Ach so.
Man muss ganz klar sagen, wer das versucht, mehrere Dinge wirklich gleichzeitig zu erledigen, der trainiert sich letztlich eine Aufmerksamkeitsstörung an. Bei Leuten, die viel multitasken, wenn man bei denen untersucht, wie können die Fähigkeiten, die man braucht, also sich auf Dinge konzentrieren, Unwichtiges weglassen, wie gut können die zwischen Aufgaben wechseln, dann stellt sich interessanterweise raus, dass alles, was sie zum Multitasken brauchen, können sie nicht so gut wie Nicht-Multitasker.
Aha.
Und daraus muss man ableiten, dass die Aufmerksamkeitsprozesse, die bei den Nicht-Multitaskern halt noch gut funktionieren, bei den Multitaskern nicht mehr so gut funktionieren. Das heißt, die haben sich eine Aufmerksamkeitsstörung angewöhnt.
Aber mein Büroalltag ist genau der und ich glaube bei vielen anderen Leuten auch. Großraumbüro, es klingelt ständig das Telefon, der Kollege am Schreibtisch gegenüber ruft mir was zu, während ich mir eigentlich eine Reportage von einem Kollegen anhören will. Also ich habe schon das Gefühl, ich muss ständig drei Dinge gleichzeitig
hinkriegen. Und wie gut klappt das?
Ich bin froh, wenn ich in die Sendung gehen kann und das Studio ist schalldicht.
Sehen Sie.
Dann habe ich meine Ruhe.
Genau so. Und ich, also mir geht das ja auch so.
Also Ihr Rat wäre mehr delegieren, abschotten, der Sekretärin sagen, ich gehe jetzt nicht ans Telefon, oder?
Ich sage meiner Sekretärin bitte immer, wenn der Dalai Lama anruft, wir rufen zurück. Und dann weiß sie, dass sie wirklich vielleicht nur meine Frau durchlassen darf und meine besten Freunde.
Manfred Spitzer in HR1. Mit Uwe Berndt und Professor Manfred Spitzer. Sind Sie eigentlich sicher, dass Sie jetzt gerade aus freiem Willen hier sitzen?
Ja, das bin ich. Ich habe Ihnen versprochen, dass ich hier sitze. Das ist mir wichtig gewesen und genau deswegen habe ich es getan. Also nicht, weil in meinem Kopf jetzt gerade irgendwas zufällig passiert ist. Ich bin auch nicht frei, weil da Quantensprünge völlig akausal passieren. Das ist alles Nonsens. Nein, ich will etwas tun und deswegen mache ich es. Und ich bin es, der das tut. Und genau deswegen bin ich frei.
Aber es gibt auch Wissenschaftler, die das genau anders sehen. Deshalb sprechen wir das ja an. Die sagen, dass wir uns diesen freien Willen eigentlich nur einbilden.
Also ich glaube, das ist falsch. Was würde das denn heißen, wenn das wirklich stimmte? Wenn Sie rausgucken, ist ja auch der Himmel blau. Ja? Und wenn der Himmel blau ist, könnte der Hirnforscher sagen, ja, Moment mal, der Himmel ist überhaupt nicht blau. Blau gibt's doch gar nicht. Also die Physik, da gibt's nichts Blaues. Da gibt's nur Wellenlängen mit bestimmter Energie und bestimmter Frequenz. Aber es gibt doch nicht blau. Und jetzt denken Sie den Gedanken mal weiter. Was gibt's denn dann überhaupt? Dann gibt es also kein Blau. Es gibt den freien Willen nicht. Es gibt aber auch, also Sie existieren ja auch nicht. Sie sind ja bloß von mir konstruiert in meinem Gehirn. Dann bleibt ja wirklich nichts übrig als Physik, also Elementarteilchen, Quarks, mathematische Erscheinungen. Denn ich meine, wenn Sie überlegen, was ist denn das, wenn ich über Quarks nachdenke, sind irgendwelche Formeln, irgendwelche mathematischen Gegenstände. Ja, die gibt's also wirklich. Da würde jeder sofort sagen, Moment mal, Mathematik treibe ich ja auch im Kopf. Ja, also es gibt dann entweder gar nichts mehr außer meinem Bewusstseinsstrom, wenn man das mal ganz ernst nimmt. Und das ist eine These, die ist schon extrem radikal, die würde kein Hirnforscher mehr unterschreiben. Ja, aber das müsste er letztlich denken. Oder man muss sagen, Moment mal, die ganze Überlegung ist schwachsinnig. Natürlich ist der Himmel draußen blau. Also was denn sonst? Aber wenn der Himmel draußen blau ist, dann ist auch mein freier Wille, frei und in mir drin. Und da habe ich überhaupt keinen Grund zu sagen, nur weil es im Gehirn ist, existiert das gar nicht.
In Ihrem Buch sagen Sie, wichtiger als genau diese Debatte ist die Frage, wie wir damit umgehen.
So ist es. Weil wenn Sie mir zum Beispiel einreden würden, dass ich ja gar nicht frei bin, und wenn man das mit Leuten macht, dann kann man eben experimentell rausfinden, dann sagen die sich, naja, wenn ich eh nicht frei bin, dann kann ich ja auch, ich sag mal salopp, die Sau rauslassen, weil ich bin's ja gar nicht.
Ich war's nicht, das war mein Gehirn.
Genau, aber wie jeder weiß, damit kommt man nicht durch, Gott sei Dank. Und nur wenn man die Dinge auf eine ganz bestimmte Weise falsch sieht und falsch interpretiert, dann kann man zu sowas kommen, ansonsten nicht.
Auch über diese Thematik gibt es ein Kapitel in dem Buch Nichts tun, Küssen, Flirten und andere Leistungen des Gehirns. 3 handsignierte Exemplare verschenken wir jetzt, wenn Sie folgende Frage beantworten können. Welche 3 Fächer hat Professor Spitzer studiert? Wir haben gesprochen. Jetzt anrufen 0800 155 4x die 1. 0800 155 4x die 1. Und für Sie jetzt wieder ein Musikwunsch. Jetzt haben Sie sich Benny King gewünscht.
Weil ich Stand By Me gerade erst gestern, ich war in Wien zu einem Geburtstag eingeladen und ich habe meine kleine Musikanlage mitgenommen und einfach mal draußen, als die Leute reinkamen und es noch nicht gestört hat, ein bisschen Musik gemacht, unter anderem Stand By Me.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me.
Er ist ein Freund von drastischen Formulierungen, vielleicht auch von Übertreibungen. Fernsehen macht unsere Kinder dick, dumm und gewalttätig, sagt der Hirnforscher Manfred Spitzer. Und er behauptet sogar, Fernsehkonsum führt zu 20.000 Toten im Jahr. Wie kommen Sie auf diese wahnwitzige Zahl?
Im Grunde genommen muss man da nur 8. Klasse Mathematik nehmen und Daten verwenden, die publiziert sind von Gesundheitsministerien und von wissenschaftlichen Studien. Die Zahl kommt so zustande. Man weiß, dass die Werbung, die an Kinder gerichtet ist, zu etwa 60-65% um Nahrungsmittel sich dreht und dass 100% von diesen Nahrungsmitteln ungesund sind. Ja, also es wird nicht für Bodenseeäpfel geworben, sondern für irgendwelche Sachen, die dick machen. Nun bringen wir also Kindern wirklich bei, das Falsche zu essen, und zwar flächendeckend.
Aber davon fällt man nicht tot um.
Nein, aber wenn sie als Kind schon anfangen, ungesunde Nahrungsmittel zu essen, dann verstellt sich ihr Belohnungssystem, weil jedes Mal, wenn wir was essen, kriegen wir sozusagen eine kleine Ausschüttung im Belohnungssystem. Es macht Spaß, was zu essen. Ja? Und es verstellt sich bei Süßigkeiten, Schokolade, Pommes frites und also bei diesen üblichen, was es heute überall sozusagen an den Kiosken gibt, das verstellt unser Belohnungssystem, macht es nämlich unempfindlicher, genauso wie harte Drogen auch. Das heißt, man muss mehr essen, um die gleiche Belohnung zu bekommen.
Und jetzt haben Sie mir die 20.000 noch nicht erklärt.
Ja, zunächst mal. Ich weiß, dass das passiert in der Kindheit. Jetzt weiß man, wie viel Prozent der Dickleibigkeit Erwachsener auf den Fernsehkonsum zurückgeführt werden kann. Und da kommt etwa 17-18% raus. Jetzt wissen wir, dass in Deutschland etwa 140.000 Personen jährlich an den Langzeitfolgen von Übergewicht sterben. Und wir wissen auch, dass in Deutschland 70 Milliarden Gesundheitskosten jährlich auf das Konto von Dickleibigkeit gehen. Wenn wir jetzt mal die 20% nehmen oder 17%, die fernsehbedingt entsprechend zu dick sind, dann kommen sie auf etwa 20.000 Tote und etwa 15 Milliarden Gesundheitskosten jährlich. Die fallen nicht tot um, sondern das ist jahrelanges chronisches Leiden, Siechtum und so weiter. Und genau das macht die Fernsehwerbung in diesem Ausmaß, weswegen zum Beispiel die Südkoreaner, die Engländer und auch die Schweden an kindergerichtete Werbung für ungesunde Nahrungsmittel verboten haben. Nur wir nicht.
Und Ihre Kinder mussten ihr ganzes Leben Bodenseeäpfel essen.
die durften Bodensee-Äpfel essen.
Und die haben keine Fernsehwerbung gesehen.
Die haben gar kein Fernsehen gesehen und deswegen auch keine Fernsehwerbung.
Das ist wirklich radikal.
Ja, aber das ist die einzige Möglichkeit, wenn sie 5 haben, sonst diskutieren die immer nur, was darf wer gucken und dann geht das schief und dann haben wir irgendwann den Fernseher abgeschafft. Was immer die Leute befürchten, was dann passiert, stimmt nicht. Ich sage das, weil mich das so ärgert, dass überall gesagt wird, sie machen ihre Kinder doch zu Außenseitern. Es ist falsch.
Aber die Mädels können auf dem Schulhof nicht mitdiskutieren, was gestern in verbotener Liebe war.
Wie gut, sage ich da mal.
Aus der Sicht des 13-Jährigen ist es relevant.
Ja, sie gehen auch mal zu Nachbarn und gucken da, aber da müssen sie freundlich klingeln und lernen freundlich zu klingeln. Und Nachbarskinder kommen dann zu uns und da gucken die eben auch nicht, weil es ja nichts gibt. Und dann reduzieren wir sogar den Medienkonsum in der Nachbarschaft. Also wer kleine Kinder hat, weg mit dem Fernseher, weg mit dem Computer, weg mit der Playstation und allem, was es sonst so gibt. Und die Kinder werden glücklicher, ganz bestimmt.
Und sie möchten den Fernseher nicht nur von zu Hause verbannen, sie möchten den Computer nicht nur zu Hause verbannen, sie möchten den Computer auch aus dem Klassenzimmer verbannen.
Ja, das ist etwas, das mich im Moment sehr beschäftigt. Der Computer nimmt uns Arbeit ab. Aber wenn Sie eben geistige Arbeit in den Computer auslagern, dann machen Sie sie eben nicht mehr im Gehirn. Und genau darum geht es ja beim Lernen, nämlich geistige Arbeit sorgt dafür, dass sich die Synapsen ändern und das, was gelernt wird. Mit anderen Worten, Computer sind zum Lernen ganz miserabel geeignet.
Aber letztlich sind Computer Realität und Sie können doch die Realität nicht ausblenden. Also
Moment mal, Alkohol ist auch Realität. Machen wir Alkoholtraining mit 3-Jährigen? Nein. Machen wir Alkoholtraining in der Schule? Nein. Wir machen auch mittlerweile keine Drogenkoffer mehr in der 8. Klasse, weil wir wissen, dass der neugierig macht und dann fangen die Leute an und probieren es aus, weil sie es schon mal gesehen haben. Wir brauchen doch nicht Internet in der Schule und auch keine Computer in der Schule. Warum nicht? Weil man das sowieso macht und zwar sowieso schon viel zu viel.
Aber muss man Medienkompetenz nicht auch lernen?
Was man lernen muss, ist, über die Welt Bescheid zu wissen. Denn wenn Sie googeln, hilft Ihnen Medienkompetenz überhaupt nichts. Aber Weltwissen, das hilft Ihnen und das müssen Sie schon haben, um googeln zu können. Und dann können Sie gut googeln, weil der Filter, den Sie verwenden, um zu wissen, das taucht was und das nicht, das ist Ihr Wissen, das Sie schon haben. Und das kriegen Sie mit einem guten Lehrer und einem guten Buch und nicht über die Computer.
Computer raus aus der Schule.
Absolut.
Ja. Manfred Spitzer. Die Hirnforschung hat in den letzten 15 Jahren unglaubliche Fortschritte gemacht, weil man endlich halt eine Methode gefunden hat, mit der man dem lebenden Gehirn auch bei der Arbeit zugucken kann. Professor Manfred Spitzer, was glauben Sie, wenn diese Entwicklung so weitergeht, was wird die Hirnforschung in 15 Jahren können?
Oh, das ist immer schwer zu sagen. Wenn ich das vor 15 Jahren hätte vorhergesagt, hätte ich überall falsch gelegen. Ja. Damals haben wir mit blauen Quadraten und grünen Dreiecken Forschung gemacht und Wahrnehmungsprozesse untersucht, dass man irgendwann mal soziale Phänomene, Vertrauensbildung, Empathie, Religion und also alles Mögliche, wo man damals wirklich nicht im Traum dran gedacht hätte, dass man es untersuchen können wird. Das machen wir heute routinemäßig. Ja. Deswegen wage ich da wirklich keine Vorhersage. Ich glaube nur, wir werden uns immer besser verstehen lernen und hoffentlich dieses Verständnis auch immer besser nutzen.
Werden Sie eines Tages Gedanken lesen können?
Ach, je nachdem, wie man sieht, kann man das heute schon. Also Sie können heute jemanden in den Scanner legen, Sie zeigen dem Rauschen, also wirklich und kriegen da mit, welche im visuellen System, welche Nervenzellen anspringen auf weiß oder schwarz. Und wenn Sie das eine Weile machen und kriegen das damit raus, dann zeigen Sie dem meinetwegen ein A und dann können Sie aus den Daten im Hirn berechnen, dass der gerade ein A sieht. Also Sie müssen nicht mehr wissen, was der sieht, Sie können es aus dem Hirn berechnen.
Wie weit kann das gehen?
Ziemlich weit, glaube ich. Mittlerweile ist man schon dabei, Videos, also Filmsequenzen aus Gehirndaten zu rekonstruieren. Das ist also eine Arbeit. Da lief dann ein Mann mit weißem Hemd von links nach rechts auf dem Bild, was der im Scanner gesehen hat, also auf dem Video. Und das hat man aus dem Hirn wieder rekonstruiert, dass dann mit weißem Hemd jemand von links nach rechts lief.
Viele Senioren wollen sich heutzutage geistig fit halten. Vielleicht haben wir da noch einen Tipp. Also wird es zum Beispiel in 15 Jahren ganz andere Formen von Gehirnjogging geben oder sowas?
Das wiederum glaube ich nicht, weil alles, was man da in der Richtung versucht hat, gerade auch multimedial, hat eigentlich nicht funktioniert, weil es im Grunde bei den älteren Menschen auch so ist wie bei den jungen Menschen. Das Beste für unser Gehirn ist die reale Realität, weil die einfach viel reicher und bunter ist als auch noch der wildeste Videoabklatsch davon.
Und, also auch im Altenheim möchten Sie keine Playstation.
Auch da möchte ich keine Playstation. Ja. Die sollen auch nicht an der Wii Golf spielen, die sollen rausgehen und Golf spielen, weil das sicher besser ist und die frische Luft kommt noch dazu. Ich sage immer, dass es wirklich wichtig ist, sich wirklich mit was zu beschäftigen. Also nicht 5 Minuten Kreuzworträtsel und dann wieder vor dem Fernseher und dann denken, ich habe mein Hirn abgehakt, so wie mit dem Joghurt ich meinen Bauch abgehakt habe und wie mit den 5 Minuten Joggen ich meinen Kreislauf abgehakt habe. Wer so denkt, denkt falsch. Wenn ich wirklich gesund alt werden will, dann ja, beschäftige mich lange mit meinem Enkel, denn der ist unbequem ohne Ende und fragt mich Löcher in den Bauch und hält mich geistig fit. Ich den auch und so tun wir uns gegenseitig gut. Und wer glaubt, er kann den Alzheimer auf Kreuzfahrtschiffen und Golfplätzen vorbeugen, der liegt falsch, er gehört zu seinem Enkel und wenn er keinen hat, soll er sich einen ausleihen und ich glaube, damit fahren wir viel besser.
Was halten Sie davon, gezielt Sachen auswendig zu lernen?
Ja, auswendig lernen ist natürlich eher eine Routine-Sache, aber ich glaube schon, dass wenn man sich eben, man konzentriert sich ja dann, ist mal was bei was Neuem, eben nicht bei was Altem. Insofern hat das schon auch Aspekte, die Sinn machen. Und also ich persönlich lerne keine Gedichte, aber ich bringe mir immer wieder mal Lieder selber bei, neue. Ja. Bin hinterher immer froh, dass ich ein neues Lied wieder drauf geschafft habe mir. Dauert viel länger, als ich 10 war, aber ich krieg's hin und das hält schon fit. Ja.
Das trainiert das Gehirn.
Ja.
Professor Manfred Spitzer, damit sind wir genau an dem Punkt, wo diese Sendung immer endet. Unser Gast hat die Möglichkeit, wenn er denn möchte, eine Kleinigkeit auswendig aufzusagen.
Oh, jetzt haben Sie mich auf dem linken Fuß, weil Texte lese ich immer ab. Also das insofern kann
ja,
ich kann
vielleicht fällt Ihnen ein Liedtext an, den Sie gerade lernen.
Ne, schwierig. Schwierig. Ich wüsste keinen interessanten Text, den ich jetzt auswendig könnte.
Aber das befriedigt vielleicht viele Hörer, die dann sagen, seht da, auch der Hirnforscher. Auch der Hirnforscher weiß
versagt.
Nicht. Nein, es geht ja nicht ums Versagen. Aber dann haben Sie vielleicht einen Wunsch.
Ja, ich denke mir, Leute sollen nicht aufhören, neugierig zu sein. Und gerade was ihr Gehirn anbelangt, bleiben sie neugierig, weil das hält einen wirklich fit und das bringt einen auch weiter. Und da hoffe ich, dass viele mitnehmen, auch jetzt von dem Vormittag.
Professor Manfred Spitzer, herzlichen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Wenn Sie die Sendung noch einmal hören möchten, die gibt es später auch als Podcast im Internet auf hr1.de. Da können Sie alles nochmal ganz in Ruhe hören. Und es gibt eine Bildergalerie im Internet. Mein Name ist Uwe Bernd. Schönen Sonntag noch.